Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn ich tot bin? Ich habe mir das schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn du tot bist. Und ich hab das auch mal geträumt, dass du gestorben bist.
Wow, es wird immer plastischer.
Ja, und dann bin ich aufgewacht, Digga, und dann habe ich so gleich mein Handy genommen, erstmal auf mein Konto stand ich so, okay, die Überweisung ist reingekommen, ist doch am Leben, alles gut.
Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Ich begrüße ihn, den Odysseus der deutschen Podcast-Szene, Özan Kosa.
Özan, fick dich selber, Özan, Alter. Özan. Als Maul, Alter.
Odysseus. Ich wollte eine Überleitung zum großen Epos von Christopher Nolan machen, das ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Mhm. Ich dachte, wir haben ja auch einen Dienstleistungspodcast. Im Moment der größte neue Film im Kino. Hast du ihn schon gesehen?
Nein.
Muss er auch nicht. Reicht, wenn du in der Schule ein bisschen aufgepasst hast. Ich kann mir gut vorstellen, wie du damals die einzelnen Geschichte eingesammelt hast und dann natürlich, als du das große Latinum gemacht hast. Bei Odysseus geht es um die Odyssee, oder es heißt ja die Odyssee, der Film The Odyssey. Und ich war mittelbegeistert, muss ich sagen.
Also, aber was hat das große Latinum mit einer griechischen Mythologie zu tun?
Nun, es wird ja viel in dem Bereich dann auch, werden ja zum Beispiel, wenn du dein Latino machst, was ich gemacht habe, ich spreche fließend Latein, wie du weißt. Also
auf jeden Fall.
Wenn ich morgens aufstehe und meine Frau grüße, dann sage ich Salve. Ne? Und das ist völlig normal. Wir reden teilweise, unterhalten wir uns ja auch beim Sex über Übersetzungen von lateinischen Texten, Markus et cetera. El Colosseum oder so ähnlich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich hatte vor mir eine Schülerin sitzen in Latein, die immer ihren Zettel hochgehalten hat nach den Klausuren, weil die war richtig gut. Die liebe Natascha, Grüße raus an Natascha. Und die hat die komplette Reihe hinter uns mit Zweien versorgt. Das war fantastisch. Ich hatte einen Lateinlehrer, der hat immer während der Klausuren Bananen gegessen und hat dann immer so Kommentare gemacht und die Bananen, die ersten drei Reihen gespuckt, während er gesprochen hat.
Hast du überhaupt noch dein Zeugnis?
Ich habe noch mein Zeugnis.
Was hattest du für Noten eigentlich, Basti? Das interessiert mich mal, weil du hier immer so droppst. Ich würde so gerne mal deine Schulnoten wissen, Digga, von deinem Abi. Weil du ja immer so flexst, ich habe Abitur, ich war Abitur, du bist Realschule.
Weißt ich du? Weiß nicht, ob ich jemals damit geflext habe, aber ja, ich habe Abitur.
Moruk, du bist der Bildungschauvinist des Herren.
Ich bin jetzt Abitur. Schon stolz, dass mein mentaler Einfluss dazu geführt hat, dass du das Wort Bildungschauvinist überhaupt kennst. Verstehst du? Ich habe dich ja faktisch eine Schulebene hochgehoben. Ich habe dich persönlich, wir könnten noch das Abendschulabitur mit dir nachholen. Wie wäre das? Als großes Bratwurst- und Baklava-Projekt mit Kamerateam.
Ich habe mein Sportstudium mit 1,3 beendet. Also ich weiß nicht, wie du Psychologie studiert hast, aber...
Du bist sicherlich der Allerbeste in Kniebeugen gewesen. Du warst ja eben sowieso schon unten. Das macht ja keinen Unterschied.
Sagt Dr. Labrum, Alter.
Dr. Labrum?
Als Maul, Alter.
Dr. Labrum ist gut. Das gefällt mir ziemlich gut als Bezeichnung.
Nee,
das
aber sag doch mal, was für Noten?
Operieren lassen.
Was echt?
Wie du dir ja schon denken kannst, war ich natürlich in allen Laberfächern exzellent und in Mathematik erbärmlich.
Lies doch mal vor deine Schulnoten.
Ich habe doch mein Zeugnis nicht mehr, aber ich kann dir das ungefähr aufsagen, wenn dir das hilft. Frag mich nach dem Fach, dann sage ich dir mein Abitur.
Nein, ich will's sehen, du Wichser.
Ich hab's, Digga, das liegt bei meinem Vater im Keller. Ich habe keine Ahnung, ich bin 42 Jahre alt. Glaubst du, ich habe das hier aufgehängt und onanier einmal am Tag drauf oder was?
Hast du nicht?
Das mache ich. Das mache ich mit meiner Diplomurkunde. Verstehst du? Auf die onaniere ich einmal am Tag. Oh ja, die.
Aber du musst doch trotzdem Abi-Zeugnis.
Andere holen sich irgendwie die Blitzillusion. Ja, Digga, das ist 25 Jahre her. Was, wie, dein Abi-Zeugnis? Ja, ich habe ein Abi-Zeugnis, das wird irgendwo liegen bei meinen Eltern. Aber dass ich das letzte Mal gebraucht habe, ist halt sehr, sehr viele Jahre her, ne?
Stimmt, du hast ja noch nie gearbeitet, deswegen hast du noch nie
gearbeitet. Ja, genau. Du damals bei Geppetto, dem Schulmeister, bist du angekommen mit deinem in Stein gemeißelten Zeugnis. Hast gesagt, ich weiß auch nicht, alles 5, aber guck mal hier, ich kann eine Tür aufmachen, ohne Hände benutzen. Und dann haben die gesagt, das reicht uns. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass du die Odyssee auswendig kennst.
Aber
außerdem wollte ich
mal.
Ja die Überleitung, ich wollte die Überleitung nutzen, dir von der Odyssee zu erzählen und den Leuten, die uns jetzt zuhören, zu sagen, kann man gucken, muss man aber nicht. Sagen wir es mal so.
Nicht gut, woran lag's?
Was heißt nicht gut? Das ist jetzt, das ist so ein bisschen zu, also die Geschichte der Odyssee, um es ganz kurz zusammenzufassen, also wirklich in zwei Sätzen, handelt ja vom griechischen König Odysseus, der loszieht, seine Ehefrau Penelope zurücklässt und seinen noch sehr kleinen Sohn, ich weiß, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, Telemachos hieß er, glaube ich. Und im Auftrag von Agamemnon, ihm übergestellt, oh Gott, ich erkläre gleich, was auch ein Problem an dem Film ist, reisen sie auf jeden Fall nach Troja, um Helena von Troja zu befreien, und alle kennen die Szene mit dem Pferd, ne, wie die Griechen dann in das Pferd reinklettern und aus dem Pferd rausklettern, also so gesehen, das trojanische Pferd ist ja ein Begriff geworden, den man heute noch benutzt. Das heißt, sie überwinden die Stadtmauern, indem sie in ein riesiges Pferd reinklettern. Das wird von den Trojanern nicht gecheckt, und also dass da Leute drin sind, und dann klettern sie raus und übernehmen die Stadt. Und auf der Rückfahrt von dieser Eroberung geschieht dann ein Großteil der Odyssee, wo sie auf einen Zyklopen treffen und auf Riesen und auf Sirenen. Und das wird auch alles in dem Film erzählt. Also das kommt auch alles vor. Also diese ganzen Stationen, die diese Odyssee hat. Die Rückreise des Odysseus nach Ithaka, wo er herkommt. Und wo seine Königin Penelope auf ihn wartet, dass er zurückkehren möchte. Telemachos ist mittlerweile irgendwie Anfang 20. Und niemand rechnet mehr damit, dass Odysseus zurückkommt. Das ist die Geschichte, die erzählt wird. Und die wird auch in eindrucksvollen und spannenden Bildern erzählt. Also es sieht alles gut aus. Ich meine, der Film hat, 250, 300 Millionen gekostet. Das ist jetzt nicht, dass das Billo wäre. Und Christopher Nolan ist ja auch jemand, also der Regisseur, den die meisten von euch von The Dark Knight, den Batman-Film kennen, Inception und so, ist ja jemand, der Computereffekte nicht so gerne mag und deswegen ganz viel Handgemachtes. Zum Beispiel in einer Szene, wo sie auf die Riesen treffen, haben sie einfach Matt Damon, der Odysseus spielt, durch eine kleine Frau ersetzt. Man merkt es aber nicht. Also die haben es durch Kameraperspektiven so verschleiert, also sie haben irgendwie 2,20 Meter Basketballspieler genommen und eine 1,30 Meter große Frau. Und dann sind die Riesen halt Riesen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ist ein netter Film, den man gucken kann. Aber erster Kritikpunkt. Also ich finde es krass, dass von jedem Zuschauer erwartet wird, dass er die Odyssee weiß. Also dass er die Vorgeschichte weiß. Weil es gibt keine Einblendung. Der Film startet einfach. Es wird dir nichts erklärt. Also dass bei der Odyssee um eine Odyssee geht, wird man verstehen, aber die politischen Hintergründe, warum der jetzt loszieht oder so, weißt du, in jedem anderen Film, der so eine historische Geschichte aufgreift, würdest du ja vorher kurz einblenden, es ist das Jahr so und das ist passiert und deswegen hat sich Odysseus auf den Weg gemacht. Das findet alles nicht statt, was dazu führt, dass wenn du jetzt keine Geschichtsstunde davor hattest, und bei mir ist es jetzt auch fast 30 Jahre her, dass ich Geschichte hatte, dass man erstmal da sitzt und denkt, okay, wer ist der? Okay. Und dann ist der Film halt so ein Abarbeiten von diesen Stationen. Und der dauert halt 3 Stunden.
Okay.
Und das ist schon, du kennst das doch. Es gibt so Filme, zum Beispiel The Dark Knight hier mit dem Joker, Heath Ledger. Da sitzt du nach 3 Stunden und denkst so, boah, geil. Ey, der Film hätte auch noch 10 Minuten länger sein können. So geil war der Film.
Ja.
Und bei dem Film bist du so, ja, jetzt ist auch gut. Also jetzt ist auch wirklich, es ist halt so die spannendste Geschichtsstunde, die ich hier gesehen habe. Also wenn es den schon zu meinen Schulzeiten gegeben hätte, dann hätte ich mir den lieber auf einen VHS-Rekorder reingezogen, als jetzt Geschichtsunterricht zu haben. Aber dass sich das jetzt erreicht oder begeistert oder dass man da sitzt und denkt, wow, heute habe ich mal richtig was mitgenommen, hatte ich nicht das Gefühl. Auch nicht bei den Leuten, die um mich rumsaßen.
Also
es ist halt eine uralte Geschichte mit neuen Mitteln schick erzählt. So, das ist es halt.
Also es gibt ja Odysseus 31, kennst du das?
Odysseus 31, ist das nicht ein Grill bei dir in der Straße?
Nein, das ist ein Zeichentrickfilm.
Odysseus 31?
Ja, Odysseus, und das kam immer früh auf Tele 5. Also der Songtext ging so, oh, Odysseus, Sternenstaub in den Galaxien, deine Spur ist der Flug um die Uhr. Odysseus, dein Gesetz ist die Gerechtigkeit. Kennst du das nicht?
Ich habe das noch nie gehört. Ich bin mir auch fast sicher, du hast dir das gerade ausgedacht.
Nein, Odysseus 31, Digga. Das ist ein Zeichentrickfilm. Kam immer so in den 80er Jahren. Auf Tele 5.
Geil, habe ich nie gesehen. Ist das so Captain Planet Zeit und so, oder?
Captain Planet, Galaxy Rangers, Saber Rider and the Star Sheriffs. und so,
Mila
weißt du?
Kann lachen wie die Sonne über Fujiyama. Doch
Fukushima.
Fukushima.
Boah, du bist so ein Bastard, ja, dass du jetzt gelacht hast.
Nein, das, ich habe ja einen sehr bösen Humor, aber ich fände es spannend, wenn jemand in die Kommentare schreibt, wenn ihr den Film gesehen habt, wie er euch gefallen hat. Meine Frau ist eingepennt, die ist eingeschlafen während des Films. Und was halt bei diesen Filmen von Christopher Nolan immer so ist, man baut keine Beziehung zu den Figuren auf, weil das halt alles so FunktionsträgerInnen. Odysseus ist der Held, Telemachos ist halt der Sohn, der noch nichts kann, Penelope ist die Königin, es ist halt so, sind keine Personen, keine Menschen, sondern sind wie so Schauspieler, also wie so Theater, so Figuren, weißt du?
Weißt du, was ich wundervoll an meinem Gedächtnis finde, dass ich mir viele Sachen, vor allem Filme, überhaupt nicht merken kann und deswegen kann ich die nach so 4, 5, 6 Jahren einfach wieder angucken und bin hellauf begeistert und denk mir, ah krass, wie geil. Ich habe gestern Herr der Ringe angefangen.
Den wollte ich auch mal wieder gucken. Ist auch 20 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe.
Genau. Und nachts habe ich einfach so zum Einschlafen, habe ich den eingeschaltet und habe mir gedacht.
Aber doch nicht auf dem Handy, komm schon. Auf dem Handy.
Nein, ich habe doch hier einen Beamer, Basti. Ich wohne doch. Also mein Beamer ist ja bei mir und das beame ich auf das auf die Wand vom Nachbarhaus. Weißt du?
Also du hast Herr der Ringe auf seinem Handy geguckt.
Nein, ich habe es auf dem Fernseher geguckt.
Na, immerhin. Ja, es gibt halt so Filme, wo man sagt so, man muss nicht alles auf einer Leinwand sehen, man muss auch nicht alles auf irgendwie Dolby Surround sehen, weißt du, irgendwie eine nette Beziehungskomödie oder Der Teufel trägt Prada oder so eine Scheiße, kannst du auf deinem Handy gucken. Das ist auch völlig noch nicht scheiße, sind unterhaltsame, nette Filme. Aber ich meine damit, da ist egal, wo du es konsumierst. Aber Herr der Ringe kannst du halt nur mindestens auf dem Fernseher gucken.
Auf dem Fernseher muss man das schon angucken, ja. Das ist schon geil. Aber ich
ist auch sehr gut gealtert, ne?
Kann ich dir auch einen Tipp geben für deine Flugangst, Basti?
Wirklich?
Magst du so Filme wie Transformers oder so?
Kommt drauf an, wenn sie nicht komplett hirnverbrannt sind wie die letzten Transformers, sondern eher so sind wie die ersten
so die
Transformers.
Ersten zwei, dann, ja. Genau. Lad dir diese Filme runter und guck sie dir an. Ja, weil da sind so oft Action-Szenen in diesen Filmen, wenn du in leichte Turbulenzen kommst.
Das ist eine gute Idee.
Das hilft dir dabei, wirklich. Wenn du dann das sowas einschaltest und es fängt an zu wackeln, dann du bist so abgelenkt von dem Visuellen und von den Tönen.
Aber das ist ja das Problem. Ich habe dir doch erzählt, wie ich letztes Mal die Stewardess bedroht habe. So, ich darf ja den Kopfhörer nicht auflassen in der Landung.
Ja, aber ja Landung. Leichten, ach so, du hast
Landung
ja vor
ja
der Landung
die Zeit. Ja, ich habe Angst vor der Landung. Ah, ich habe immer vor Augen, dass dann, weißt du, wenn das Flugzeug runtergeht, ist in meinen Augen immer, okay, jetzt gleich fliegt irgendeine doofe Wildgans in unseren Propeller rein oder in unsere Turbine und dann brennt die Turbine und ich sitze einfach in 900 Grad Kerosin und verbrenne in 200 Meter Höhe. Das ist so mein Kopf.
Ja, aber überleg mal, wie berühmt du dann
bist. Das ist bei Flugängstlern ganz viel. Das wäre natürlich mega.
Überleg mal.
Also als Comedian, ey, das wär, würdest du mal eine Trauerrede halten?
Nee, also so gut wird's nicht. So gut. Nee. Ja, ich musste gerade überlegen, ich so, nee, für was denn noch? Weißt du so, nee. Für wen soll ich's denn machen? So, dass die das, Hinterbliebenen sagen, also Özcan ist in Ordnung, das wäre mir egal. Weißt du so, ich hätte es ja für dich gemacht, aber du bist ja schon tot. Ich so, ja gut, warum
aber
soll ich.
Aber du könntest einen neuen scouten, theoretisch. Würden alle Comedians in Deutschland einladen, dann könntest du so eine Stelle ist frei geworden. Ich brauche eine neue Bratwurst.
Nee, ich glaube, die kann man einfach nicht ersetzen, Basti.
Danke, das
weil das ist
auch.
Wirklich keiner auf dieser Welt war so erfolglos in seinem Hauptberuf, den ich so dissen könnte, weißt du, so.
Das ist absolut.
Als studierter, nee, ich brauch dich, Bro. Also, hey, sorry, du vereinst alles, was ich dissen kann. Ich kann mir das nicht vorstellen mit irgendjemand anderem. Das geht nicht. Also, wenn du tot, ich wäre wirklich traurig, Lan. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn ich tot bin? Ich habe mir das schon mal vorgestellt, wie es ist, wenn du tot bist. Ich hab mal dran gedacht,
und dann,
ich so,
und
was
dann
ist,
so
wenn Basti stirbt?
Und dann leicht einen angewankt, ne? Dann war schon so, dass er ein bisschen hart wurde bei dem
Gedanken. Aber wirklich, Bro, ich hab wirklich mir mal so überlegt, ich so, was ist, wenn Basti stirbt? Und ich hab das auch mal geträumt, dass du gestorben bist.
Wow, das wird und, immer plastischer.
Ja, und dann bin ich aufgewacht, Digga, und dann habe ich so gleich mein Handy genommen, erstmal auf mein Konto stand, ich so, okay, die Überweisung ist reingekommen, er ist doch am Leben, alles gut.
Nee, ich möchte über solche düsteren, also natürlich gab es schon Situationen, in denen du gewackelt hast, weißt du, wo ich mir Sorgen gemacht habe, dass jetzt der Nasenbär aus dir rausbricht oder, aber ohne dich könnte ich mir das auch nicht vorstellen.
Aber Bro, wenn man stirbt, dann stirbt man halt. Also ich glaube, weißt du, guck absolut, mal, das hat mir am meisten... Das ist eine philosophisch
richtige Aussage.
Ich habe mal so einen richtig geilen Satz gehört und das ist einfach, warum man keine Angst haben soll vor dem Tod, weil du und der Tod, ihr könnt nicht im selben Moment existieren. Verstehst du? Entweder gibt's dich oder es gibt den Tod, aber beides wird nie gleichzeitig sein. Deswegen so diese Angst vor dem Tod ist ja eigentlich total, ja, dumm. Weißt du, weil man sich auch immer...
Es gibt den einen Satz, tot sein ist wie dumm sein. Du merkst es nicht, nur für die anderen ist es schlimm.
Ja, aber dann ist es halt so, Digga. Weil das hat mir am meisten geholfen gegen meine Ängste auch. Ja, weißt du, einfach zu sagen, Bro, wenn es so ist, dann ist halt so. Aber verstehst du, wenn du loslässt und auch vielleicht auch dich selbst nicht so wichtig nimmst, weil man ja immer denkt so, aber was ist dann? Ja, dann ist halt vorbei.
Ja, man kann natürlich mit einer gewissen Pragmatik an den Tod gehen, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man ihn, auch wenn du ihn nicht erlebst, also den Moment, ist ja trotzdem dein Gehirn in der Lage, also du jetzt, wenn du noch bei Bewusstsein bist, ja, du hast einen Unfall, bist eingequetscht und du weißt so, du hast noch 3 Minuten, bis du dann verblutest und du hörst schon die Sirenen, aber es wird nichts mehr und so. Dieser Gedanke so, ey, ich will aber noch nicht, das wäre das, was mich ankotzen würde.
Ja.
Und ich habe heute einen Roman Jasnapolsky heißt er, glaube ich, ist ein weltweit bekannter AI-Wissenschaftler, der sehr vor den Gefahren von KI warnt, weil er glaubt, dass KI am Ende halt zum Untergang der Menschheit führen wird. Und der aber auf der gleichen Seite, sie sprach mit ihm über Longevity. Es gibt ja diesen Brian Johnson, von dem haben viele von uns wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist der Typ, der dieses Don't-Die-Programm fährt. Es gibt ja in Amerika, könnt ihr mal googeln, ich glaube bei Netflix gibt es ein Doku über den. Der nimmt halt jeden Tag 50 verschiedene Tabletten, also Supplements. Nein, der ist nicht gestorben. Aber nee, der hat eine genetische Magenschleimhautentzündung oder so, was natürlich echt scheiße ist, also für ihn, weil das ist was er nicht bekämpfen kann. Aber der lebt ein Leben damit ausgerichtet darauf, so lange wie nur möglich zu leben. Also er nimmt jeden Tag irgendwie über 50 Supplements, der ernährt sich unfassbar aufwendig, der hat irgendwie über den Verkauf irgendeiner Internetfirma mehrere 100 Millionen Dollar gescheffelt vor 10, 12 Jahren oder so. Und gibt im Jahr 2 Millionen Dollar nur für dieses Longevity I Don't Die Projekt aus. Und er macht halt wirklich alles, was auf dem Stand der Wissenschaft ist. Er geht jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen, also wirklich exakt irgendwie um 20.30 Uhr, 21 Uhr. Er trackt seinen Schlaf, er trackt jede Körperfunktion, er hat den ganzen Tag Ärzte und Hilfspersonal da, die all seine Sachen überwachen. Und da kann man natürlich sagen, auf der einen Seite ist es ein interessantes Projekt, jetzt mal zu gucken, ob der Typ wirklich 140 wird. Also ob der jetzt Rekorde bricht oder nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt philosophisch sagen, so alt werden unter diesen Bedingungen, kein Alkohol, kein Spaß, keine Party, kein fettes Essen, kein Urlaub, kein Ausschlafen mit deiner Frau, also alles ist durchreglementiert. Ist das ein Leben, das man leben möchte?
Ja,
ich würde vom Gefühl her sagen, nicht so, ne.
Nee, aber bei ihm ist es ja so, er ist besessen, die Menschen davon zu überzeugen oder halt so herausfinden zu können oder beweisen zu können, dass man das austricksen kann. Verstehst du, ihm geht's gar nicht darum, lange zu leben, um diese tollen Dinge, die lebenswert sind, zu genießen, sondern es geht ihm darum, zu beweisen, hey, guck mal, du kannst das Game auch so austricksen.
Ja, was auch ein Teil seines Gedankens ist, dass er daran glaubt, und das ist übrigens, was dieser Roman Jasnapolsky auch sagt, dass wir kurz davor stehen, als Menschen unsterblich zu werden. Allein durch KI jetzt. Also, dass es so aussieht, zum Beispiel hat KI, man hat jahrelang nach Methoden gesucht, Proteine zu falten. Ich kann dir nicht genau erklären, was es bedeutet, aber habe ich letzte Woche noch drüber gelesen. Die Proteinketten in unserem Körper sind verantwortlich für ganz viele Krankheiten und auch für unser Gesundbleiben. Und das Analysieren dieser Proteinketten war, bevor es KI gab, unglaublich aufwendig. Und ein Mann, der fällt mir gar nicht ein, arabischstämmiger Name aus England, hat ein KI-Programm entwickelt. Ja, so schlimm war es nicht, aber so Demi Hassabi oder so heißt er. Und der hat halt ein KI-Programm geschrieben, das in der Lage war, die Proteinketten zu analysieren. Und das sind Milliarden. Und diese Fortschritte, die jetzt durch KI so schnell gehen, das ist das, was Brian Johnson zum Beispiel sagt. Man muss jetzt gerade nur versuchen, noch lange durchzuhalten. Also noch 30, 40, 50, 60 Jahre durchzuhalten, wenn man jetzt in unserem Alter ist. Weil dann wirst du in eine Phase der Menschheit kommen, wenn alle Krankheiten besiegt sind. Wenn KI und die moderne Forschung uns hilft, so gesehen, nie zu sterben. Und Jasna Polsky sagte, die Tod ist eigentlich nur eine Krankheit, die wir ausrotten können. Und der glaubt zum Beispiel daran, dass die Menschheit es schaffen wird, irgendwann unendlich lange zu leben.
Okay.
Und das ist natürlich super, schon ein krasser Gedanke, ne?
Super Gedanke. Super Gedanke. Halten wir den mal fest. Okay? Bitte. Jetzt kommt der Gedanke Nummer 1 von ihm. Was ich toll finde, jetzt mache ich noch ein weiteres Fass auf. Ich habe Elon Musk hat ein Interview gegeben an The Economist. Und da ging es um Tesla und SpaceX und so über die Zukunft der KI. Und er hat Folgendes gesagt. Er glaubt, dass die KI schon in etwa 5 Jahren die gesamte menschliche Intelligenz übertreffen wird.
Und ja, dann das beginnt, sagen viele, ja.
Genau, aber dann beginnt für ihn eine Ära der unglaublichen Fülle. Also seine Prognose wäre, jeder wird alles haben können, was er sich vorstellen kann, weil Maschinen alles produzieren und erledigen könnten.
Genau.
Dadurch werde Wohlstand im Überfluss entstehen. Aber jetzt kommt's. Beunruhigend waren aber seine Worte bei der Frage, wer in dieser neuen KI-Welt das Sagen haben wird. Und er verglich den Abstand zwischen Mensch und KI mit dem Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse und sagte, es ist schwer vorstellbar, dass der Schimpanse die Kontrolle haben wird.
Genau.
Das fand ich sehr interessant. Und jetzt kommt's aber. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt dieser Gedanke, okay, den du hattest, die finden raus, wie man unsterblich wird. Okay? Alle Krankheiten sind besiegt, man hat den Tod ausgetrickst. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden. Und dann?
Das ist das, was Jasna Polsky sagt. Dann sollten wir zusätzlich, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber wenn der Mensch es schaffen sollte, unendlich lange zu leben oder 1000 Jahre, 2000 Jahre zu leben, dann sollten wir unsere Fortpflanzungsrate dadurch massiv verringern. Plus, und das sagt er ja auch berechtigt, Menschen haben, wenn du 1000 Jahre lebst, kannst du Projekte viel länger anlegen. Du kannst Forschung etc. viel länger anlegen, weil die Leute, die die Forschung betreiben, nicht wegsterben. Und er will darauf hinaus, dass die Menschheit halt den Planeten Erde dann verlässt, was ja auch Musk denkt, dass die Menschheit irgendwann die Erde verlassen wird. Und das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass in 5000 Jahren, also wahrscheinlich leben dann noch Menschen auf der Erde, wenn wir sie nicht komplett in die Scheiße geritten haben. Aber ich glaube, dass in 5000 Jahren beispielsweise Menschen auch außerhalb unseres Sonnensystems oder zumindest auf dem Mars und so leben werden. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Ja, nur ich frag dich einfach, guck mal, ich finde ja den Gedanken killer, okay? Also so futuristisch, so yeah, ja, und dann leben wir auf dem Mars. Aber Morok, auf dem Mars kann ich nicht sagen, hey, ich gehe mal draußen eine rauchen, weißt du, das geht halt nicht.
Naja, Terraforming, ne? Also das sind ja die nächsten Gedanken, den Mars bewohnbar machen, Atmosphäre, ja, das geht ja alles. Aber das sind halt Projekte, die tausende von Jahren dauern werden.
Ja, aber
Der Mars ist theoretisch mit Hilfe von Bakterienkulturen, die Sauerstoff produzieren, die eine Atmosphäre schaffen, kannst du so einen Planeten besiedeln. Nicht mit unseren jetzigen technischen Mitteln, aber mit den zukünftigen technischen Mitteln. Wenn jemand jetzt kommen würde und würde dir sagen, du kannst unendlich lange leben, würdest du sagen ja oder nein?
Wer hat an der Uhr gedreht? Ich wäre einfach weggegeht. Ich wäre, Morduk, ich sag dir ehrlich, ich weiß gar
aber
nicht.
Aber nur du,
ob,
nur du.
Nein. Nein, ich, also alleine sowieso nicht, aber guck mal, ich bin jetzt 45. Ist cool. Okay, ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und ich sag's mal so, irgendwann wird's ja auch mal langweilig. Verstehst du, guck mal, ich bin jetzt 45, ich könnte...
Aber glaubst du das? Glaubst du, es wird langweilig?
Ja, Bro, ich könnte jetzt in den Club gehen. Ich könnte das machen. Ich könnte, aber ich mach's nicht, weil ich's langweilig finde.
Ja, also aber warte mal ganz kurz. Du musst überlegen, cool. wenn du eine Lebenserwartung von 1000 hättest und nicht 80 Jahren, das ist ja jetzt so die Durchschnittslebenserwartung des mitteleuropäischen Mannes, irgendwie 78, 80 Jahre. Du hättest eine Lebenserwartung von 1000 Jahren. Dann würdest du deine Kinder ja nicht mit 20, 25 bekommen, sondern vielleicht mit 300 Jahren. Das heißt, die Strecke dessen, was du erlebst, was du tust, würde sich einfach viel länger ziehen. Also natürlich ist Disneyland beim 500. Mal in 500 Jahren, also fährst mit deiner Frau jedes Jahr nach Disneyland und im Jahr 2526 seid ihr dann das 500. Mal da, wirst du dann auch sagen, oh yeah, lass mal. Ey. Aber ich meine, verstehst du, dadurch, also dein Gefühl, dass du jetzt 45 bist, du musst nicht mehr in den Club, du freust dich, wenn du deine Ruhe hast. Dein ganzer Habitus als Mensch verändert sich, weil du in einer Phase deines Lebens bist, in der es so ist. Mit 20 hast du halt, Party. Mit 30 fangen die ersten an, irgendwie schon Kinder zu haben. Und mit 40 hat man dann irgendwie das Haus mit Hund oder du weißt, was ich meine. Also da geht man halt nicht am Wochenende drei Tage feiern und vorglühen, die meisten Menschen.
Ja, aber einen wichtigen Faktor lässt man halt aus. Verstehst du? Wir reden ja hier gerade nur über die körperliche Struktur, mit der wir schaffen, länger zu leben. Aber die Psyche lassen wir außen vor. Bist du dafür, also verstehst du, also wie lang kann dann die menschliche Seele so viel erleben und so viel mit sich tragen und mit sich schleppen.
Das ist die Frage, ne? Also das ist die Frage. Wie viel kann unser Gehirn speichern? Ich glaube noch viel mehr, als wir jetzt tun, das schon.
Ja, das sowieso, aber ja.
Wir vergessen ja sowieso 99% der Dinge, die wir erleben.
Absolut. Ja, vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar noch mehr. Also, weil du ja nur Fragmente immer abspeicherst von gewissen Erlebnissen, aber mir geht's darum.
Ich glaube, du hast nur Zugriff auf Fragmente. Also das ist ja das, was man immer wieder merkt, wenn Leute so, es gibt ja die Fälle, zum Beispiel ein Mann, der hat einen schweren Unfall und auf einmal kann der das gesamte Telefonbuch auswendig oder kann expressionistisch, impressionistisch malen und so. Also ich glaube, oder halt auch Leute, die Zugriff, es gibt ein paar Menschen auf der Welt, die hatten oft Gehirnverletzungen, die haben Zugriff auf alle Erinnerungen in ihrem Gehirn, auf alle. Also denen sagst du, was hast du am 7. Mai 1987 um 12 Uhr gegessen und die sagt dir Spaghetti Bolognese. Das gibt's aber sehr wenige Menschen auf der Welt. Und das kann man auch überprüfen. Also man hat mit denen Tests gemacht, die wissen wirklich jede einzelne Situation. Das meine ich damit, Zugriff und Vorhandensein sind unterschiedliche Dinge. Ich glaube, vorhanden ist das alles in uns. Zugriff haben wir halt nur wenig.
Ja, das kriegen sie ja durch Hypnose zum Beispiel hin. Also manche Menschen, die man in Hypnose versetzt, die können ja dann Dinge, Erlebnisse perfekt darstellen und sagen, es war so, oder sich sogar noch an Möbel erinnern. Ich wüsste das nicht. Aber ich will dir damit nur sagen, es geht mir nicht nur um die Speicherkapazität, sondern auch durch das, was du erlebst. Weißt du? Also, ob es jetzt Traumata ist oder Trennungen, Schmerz, Leid, auch positive Dinge, aber der Körper stumpft ja auch irgendwann ab. Wie oft willst du denn, guck mal, ich hatte dir doch mal das mit dem Döner erzählt. Als du 13 warst, war ein Döner für dich etwas ganz Besonderes. Weißt du warum? Weil du finanziell nicht in der Lage warst, dir jeden Tag einen Döner zu kaufen. Du warst im Struggle, also musstest du so, hey, kannst du mir 1 Euro leihen, hey, kannst du mir noch 50 Cent leihen? Damals bei mir, in meiner Zeit, war es ja noch Mark. Und dann hattest du dein Cash zusammen, weil du hast vielleicht 50 Pfennig Taschengeld bekommen. Das ist jetzt so wie 50 Cent am Tag. Es sind in der Woche halt 3,50 Euro gewesen, das hat dir nicht gereicht. Dann hast du ja noch andere Süßigkeiten gekauft. Und dann war Döner etwas ganz Besonderes. Jetzt ist für mich Döner nicht etwas Besonderes mehr, weil ich ihn halt jederzeit essen kann, so viel ich will. Und so glaube ich, verstehst du, also ich habe das damals genossen, jeden Biss, ich so geil, alter Döner, ich konnte mir das jetzt gerade leisten, aber jetzt hast du halt immer Zugriff drauf. Ich könnte es jeden, und das ist nicht mehr besonders. Und ich glaube, dass der Mensch irgendwann in allen Sachen abstumpft. Deswegen meine ich ja auch, also diese Partyphase, Clubphase, die will ich gar nicht mehr. Also ich will das selber nicht mehr. Ich merk's auch, wenn ich ein bisschen tanze, ja, okay, aber es hängt ja nicht am Körperlichen ab, dass ich es nicht mehr kann. Ich kann immer noch tanzen, ich kann immer noch Party machen, aber ich will's nicht mehr, weil es mir nichts mehr gibt. Klar könnte man sagen, ja, ich habe mich jetzt gefunden im Lesen oder Wissenschaft, dass du dich für Dinge interessierst oder im Garten zu arbeiten, aber darauf hast du auch keinen Bock mehr. Guck mal, als mein Papa 60 war, damals, habe ich zu ihm gesagt, hey Papa, warum machst du nicht eine Weltreise? Und dann hat er zu mir gesagt, mein Sohn, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur zu Hause sitzen, bisschen Fernsehen gucken und vielleicht mal ein bisschen in den Garten. Das ist so für mich. Aber mein Vater war noch fit. Also körperlich, es ging ihm gut so. Der konnte alles machen. Aber der hat gesagt, ich habe einfach keinen Bock drauf. Und genauso ist es ja auch, sorry, ich führe gerade voll den Monolog, aber nur, weil ich das nochmal ein Beispiel geben will. Guck mal, als du jung warst, hattest du 100 Freunde. Jeder in der, hey, wie geht's, hey, alles cool, hey, du hast alle Leute gegrüßt, hier, keine Ahnung, oder jetzt, du weißt, was ich meine, so als man 18 ist, man geht ein bisschen Party machen, man hat alle Leute gekannt und war mit allen cool. Jetzt hast du eine Handvoll Freunde, wenn überhaupt. Und man ist auch nicht mehr so tolerant wie früher. Das war ein, hey, was geht? Dann sagst du so, mein Gott, Alter, was ist denn das für ein? Du willst mit dem gar keinen Kontakt mehr. Aber früher hast du das über dich ergehen lassen, weil du gedacht hast, ja, okay, ja, jetzt haben wir Spaß. Und ich glaube, jetzt stell dir mal vor, du lebst 1000 Jahre, Digga. 1000 Jahre. Kannst du dir vorstellen, 1000 Jahre den gleichen Nachbarn?
Ja, aber verstehst du, du würdest diese Erfahrung mit dem, ey, Party, Party, halt mit 100 machen, nicht mit 20.
Ja, aber wie
lange? Was meine ich damit? Die Linie trotzdem, zieht sich länger.
Ja, ne? Aber ich bleib ja nicht, aber dann bist du ja auch nicht, du bist ja nicht 100 Jahre in der Pubertät. Du hast ja nicht 50 Jahre Stimmbruch. Hey, was ist
denn
jetzt los?
Das stimmt, du hast recht. Das wäre natürlich also so, dann das Nächste, dass unsere körperliche Entwicklung sich daran anpassen würde oder müsste. Weil sonst hättest du mit 13, 14 deine Pubertät, mit 20 wärst du ausgewachsen und mit 80 wärst du in Kreis und dann bist du 1000 Jahre lang einfach ein Opa. Ja. Das ist natürlich scheiße. Das sind ja auch Gedankenexperimente. Aber
ja, ist so.
ich kann dir das auch nicht beantworten, ob ich das wollen würde. Ne? Erst recht nicht allein. Also das ist ja schon bei The Green Mile hier, den hast du sicherlich gesehen mit John Coffey, dem Schwarzen, der auf dem elektrischen Stuhl. Einer der wenigen Filme, wo ich wirklich mit Tränen im Kino saß, ist ja nur eine Fiktion. Aber da geht's ja auch unter anderem darum, dass eine der Hauptfiguren am Ende sagt, ich bin 128 Jahre alt oder 130 Jahre alt oder so. Also der und dann sagt er, ich habe meine Kinder sterben sehen.
Was? Dass du jetzt alles gefickt hast, alle Leute. Dass
warum
du jetzt
alles? Also erstmal, der Film ist 27 Jahre alt. Zweitens, ich habe ja nicht gesagt, wer den spielt, ich habe nicht gesagt, welche Figur das sagt, aber es geht darum, dass die Person dann sagt, ich bin 127 Jahre alt und 130 Jahre alt, ich habe meine Kinder sterben sehen, ich habe all meine Freunde sterben sehen, ich habe meine Frau sterben sehen. Und das stimmt. Wenn du so, ich kannte mal jemanden, eine Frau, die ist 112 Jahre oder 109 Jahre alt geworden. Die ist die älteste Frau, die je in meiner Heimatstadt gewohnt hat, war eine Freundin meiner Oma. Die hat alle sterben sehen. Alle. Ja. Alle, die sie kannte, waren tot. Das ist schon richtig scheiße. So. Aber wenn es dieses theoretische Konstrukt gäbe, die Menschheit oder wir Menschen alle könnten viel länger leben. Nicht für immer, aber wenn ich jetzt einen Knopf drücken könnte und ich könnte uns allen 200 Jahre dazugeben, würde ich es machen. Weil ich hätte noch Bock. So, glaube ich. Und ich hoffe, ich habe auch mit 80 noch Bock. Ich finde, umso älter du wirst, das merkt man ja auch, ich bin jetzt 42, du bist 45, es geht viel schneller. Viel schneller. Ich weiß nur, mein 40. Geburtstag ist gefühlt 5 Tage her, ist 2 Jahre her. Weißt du, die Zeit wird schneller, nicht langsamer. Hat natürlich auch was mit unserem Lebensweg zu tun, wie wir beide jetzt arbeiten, touren, sehr unstetes Leben. Ne? Wir arbeiten ja jetzt nicht 9-to-5. Dadurch, dass unser Leben keine Regelmäßigkeit hat, wirkt es, glaube ich, noch schneller. Aber wenn du so eine ganz klare Routine hast, wird es langsamer.
Okay. Etwas ist doch wertvoll, wenn du weißt, dass es endlich ist. Also, für mich ist mein Leben wertvoll, weil ich weiß, dass es endlich ist. Ich versuche, Tage zu genießen mit meinen Kids, mit meiner Frau, mit meiner Mama, mit meinen Geschwistern. Weißt du, also ich versuche, weil ich weiß, jetzt auch zum Beispiel nach dem Tod meines Vaters, habe ich erst noch mehr gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist. Ich weiß aber nicht, ob mir das dann immer noch so wichtig wäre. Ist jetzt sehr philosophisch und ich weiß Gedanken, aber ob mir das Leben so wichtig wäre, wenn ich wüsste, dass es unendlich ist. 1000 Jahre, Moruk, über welchen Zeitraum reden wir hier? 1000 Jahre. Überleg mal.
Ja, ist also, lang, ne?
Das ist.
Aber das ist ja immer, also lang für uns Menschen, lang für die Erde, lang fürs Universum ist es nichts. Die gesamte Existenz der Menschheit, 200.000 Jahre oder so, sind in Relation zur Existenz des Universums einfach nichts, gar nichts.
Ja, aber ich meine,
der Mond Zeit ist halt relativ, ne? Weißt du?
Ja, ja, Zeit ist relativ, natürlich. Ist sie ja auch. Ich meine, Einstein hat das ja auch bewiesen. Aber ich sag's mal so herum, das, was ich empfinde oder das, was ich erlebe, ich weiß nicht, ob ich das, also für mich, wenn du mich fragen würdest, ich bin glücklich mit dem jetzigen System. Ich finde das cool und ich glaube auch, weißt du, du erlebst so viel, du gibst deine Weisheiten weiter an die nächste Generation, an deine Kids und genießt das einfach. Und ich glaube so, 80 Jahre, ich weiß nicht, Alter. Weil guck mal, ich habe auch mal mit ein paar älteren Leuten geredet, die haben auch gesagt, so du, das war jetzt echt schön, aber ich will gar nicht mehr. Weißt du?
Das hat man auch mal gesagt. Ich habe keinen Bock
so
mehr.
Ja, genau. Vielleicht, ja, so. Ach, ich weiß nicht, Basti, Alter. Jetzt, du musst dir jetzt auch vorstellen, jetzt guck mal. Ich, bei aller Liebe, okay? Wir haben beide Frauen und sagen so, ey, love is in the air. Aber Digga, 1000 Jahre?
Hey, 1000. Wenn die Quarktaschen erstmal auf den Boden hauen, du.
1000 Jahre, Digga, überleg mal, du hast 1000 Jahre.
1000 Jahre Ehe.
Dann ist so eine TV-Show, wo man sagt, wie lange seid ihr schon verheiratet? 734 Jahre. Weil, oh, das ist aber ordentlich. Die letzte, also über 500, das ist aber 734.
Es gibt doch so Fälle, wo Leute 60 Jahre verheiratet waren. Ich weiß nicht, wie man das nennt, Diamanthochzeit oder sowas. Und sich dann scheiden lassen. So als 90-Jähriger. Das gab es ein paar Mal. In letzter Zeit habe ich letztens noch mal was gelesen. Eben in Italien. Ein paar hat sich, er war 93, sie waren 89, haben sich scheiden lassen. Wo du denkst, Alter, ey, das ist aber höchste Eisenbahn. Also ich meine, ihr habt euch jetzt 60 Jahre ausgehalten und jetzt auf den letzten 5 Minuten sagt ihr, nee, lieber nicht.
Ja, aber krass. Aber
wenn deine Frau sich mit 93 von dir scheiden lässt, dann hasst sie dich wirklich.
Weißt du, also, weil, aber dann
ja, hasst
aber
sie dich wirklich. Also wenn sie sagt so, ey, ich habe noch 3 Monate und in der Zeit will ich verfickt nochmal meine Ruhe haben, du hältst dein Maul, so, dann weißt du, oh wow, du hast reingeschissen.
Warte mal ganz kurz, Basti, Alexa, Wohnzimmer an.
Ah, jetzt wieder in seinem, jetzt in seinem Computer zu Hause.
Alexa, Wohnzimmerklima einschalten.
Wow. Alexa, Pimmelspitze leicht in den Mund.
Alexa,
nehmen.
Und jetzt blas mir ein. Okay,
weißt
kein
du, was,
Problem.
Weißt du, was die Unendlichkeit eigentlich bedeutet?
Was denn? Unendlichkeit? Was das bedeutet?
Unsere Siege und Erfolge, die machen uns unsterblich. Genauso wie unsere Kinder. Ich habe die Hotel Matze-Folge von vor 3 Jahren mit Jürgen Klopp gehört, der jetzt unser Bundestrainer geworden ist. Unser Bundeskloppo, weil ich den immer sympathisch fand und mochte. Und da redete er mit, das war gar nicht die Hotel Matze-Folge. Oder es war eins von beiden. Entweder Lanz und Precht oder Hotel Matze. Jedenfalls sagte einer, das Besondere ist nicht das Gewinnen, sondern das Verlieren. Das Gefühl des Gewinns geht ganz schnell weg. Das Gefühl des Verlierens erinnert uns daran, Menschen zu sein, und es bleibt viel länger. Das heißt, Spieler spielen nicht um zu gewinnen, sondern um zu verlieren. Weil das dich viel mehr als Mensch fühlen lässt, als jeder Erfolg. Das ist irgendeine psychologische Studie, die kann ich dir auch nicht erklären, aber ich fand den Gedanken interessant. Weil man würde ja denken, dass jeder, der in der Spielothek sitzt, eigentlich gewinnen will und nicht verlieren. Würde ja auch Sinn machen. Verstehst du?
Ja, jein. Ja, ist ein toller Gedanke, also, aber es stimmt ja eigentlich nicht.
Also, ja, also du willst gewinnen, aber das Verlieren ist etwas, das viel länger bei dir bleibt, das dir viel mehr Motor gibt als das Gewinnen. Das Gewinnen ist komischerweise fast matt gegen das Verlieren.
Ich sag's mal so herum. Gewinnen, also das Verlieren motiviert dich, an dir zu arbeiten und noch mehr aus dir rauszuholen, um dann gewinnen zu können. So hätte ich es jetzt formuliert. Aber du machst es ja nicht, um zu verlieren. Du machst es ja, um zu gewinnen. Aber die Niederschläge, die du da hast, die machen dich ja erst stark. So ein Kind lernt ja zu laufen, indem es hinfällt. Aber es will ja nicht laufen, um hinzufallen. Aber nur so lernst du halt, irgendwann gehen zu können. Und guck mal, bei der Comedy, jetzt mal ehrlich, überleg mal, du gehst auf die Bühne und jeder Auftritt ist scheiße und du so, ja genau, deswegen mach
dafür
ich's.
Dafür bin ich
mach,
hier, dankeschön, danke. Schön, danke.
Ich, zu verlieren, ich will einfach, dass alles scheiße ist. Das, nee, du willst ja, dass ja, eine geile aber, Show wird.
Wenn du ehrlich bist, kennst du auch Kollegen, die ziehen durch, obwohl sie immer verlieren. Das fand ich
ja,
immer,
aber die, also, haben ja ein, die haben ja ein Wahrnehmungsproblem.
Also das ist wirklich, es gibt ja wirklich Kollegen, die gehen auf die Bühne und die scheißen ab, jeden Abend, seit 10 Jahren und die gehen ja, immer Mann. Wieder. Und man steht daneben als Kollege, bei dem das zum Glück nicht so ist und denkt so, boah, was das für Eier sind, was das für eine krasse, ich beneide die auch. Diese Überzeugung von sich selbst zu haben, ne, das muss ja unglaublich sein, das muss sich ja total geil anfühlen.
Nee, ich glaube nicht mal, dass es Überzeugung von sich selbst ist, sondern es ist einfach eine Wahrnehmungsstörung. Verstehst du, für die ist das so, hey, war geil. Also ich glaube, für die, also ich erkläre es mir zweierlei. Einmal, entweder ist es eine Wahrnehmungsstörung, dass sie sagen, hey, wenn einer Klatsch reicht, oder, dass die einfach sagen.
Wenn einer klatscht, reicht. Und es ist immer die gleiche Person. Es ist immer Mama. Ja. Mama sitzt in der Reihe oder, und klatscht.
Oder, dass die halt selber sagen, für mich selber war das gerade auf der Bühne so ein geiles Gefühl. Guck mal, du kannst ja jetzt vom 5-Meter-Brett einfach Anlauf nehmen, runterrennen, die Beine strampeln und dann unten aufkommen, hast 4 Liter Wasser im Arschloch und sagst, ey, Alter, das war so geil. Und dann kommt ein anderer Typ, der macht einen 5-fache Schraube, Rückwärtssalto gehockt und einen Köpfer rein und kein Tropfen entweicht aus dem Becken und er sagt, das war geil. So, für den einen ist dieser Sprung der Perfektionismus und alle sagen, hey, der kriegt 10 Punkte, der andere kriegt 0, aber der sagt, Alter, das war so ein geiles Gefühl. Und so erkläre ich mir das eigentlich, dass für die dieser Sprung allein schon so ein geiles Gefühl ist, auch wenn es seit 10 Jahren ist. Also ich kann zum Beispiel kein Rückwärtssalto, gar nichts. Vom 5er, ich strampel mit dem Bein, spring runter, 14 Liter Wasser im Arschloch und ich bin richtig happy, Alter.
Das, ja, das ist der Anspruch an die eigene Perfektion oder was man möchte. Wenn du mit nicht viel Erwartung an dich rangehst, ist natürlich die Niederlage auch weniger schlimm. So bin ich mein ganzes Leben rangegangen und es funktioniert wundervoll.
Weißt du,
ich habe nie Ziel gehabt, erfolgreicher Comedian zu werden und wenn ich es nicht geworden wäre, hätte ich mich jetzt auch nicht umgebracht.
Ja, das ist Gute halt ist, weil du weißt ja auch nicht, wie sich's anfühlt, ein erfolgreicher Comedian zu sein,
richtig,
bevor du dann das wirst, weißt du, also
ich sehe das ja bei dir.
Nein, aber nee, bevor man eine Halle füllt, Bro, weißt du ja nicht, wie das ist. Also wenn du jetzt sagst, hey, guck mal, ich habe im Theaterhaus angefangen, oder ich habe ja erst, nicht mal Theaterhaus, ich habe ja erst in der Korsobar angefangen und da kamen halt 40 Leute, aber das war ja für uns schon, hey, geil, es kommt irgendjemand.
Genau.
Das ist ja schon ein geiles Gefühl. Aber du weißt ja nicht, wie das dann ist, wenn du in einer 300er Halle spielst und sagst, Alter, wenn das mal voll wird, du kennst ja dieses Feeling nicht. Und ja, deswegen, ja, es, aber natürlich ist man dankbar. Also ich glaube, du und ich, wir sind jeden Tag happy, dass man das machen dürfen. Ich wollte dir noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf habe, weil mich das schon seit Wochen fickt und ich das jetzt öffentlich machen will. Okay? Mhm. Scheiße, meine Waschmaschine ist fertig. Egal. meine Frau ist auch gut, Alter. Die ist arbeiten, hat aber die Waschmaschine so eingestellt, dass die fertig wird, wenn ich nach Hause komme und dann noch eine halbe Stunde läuft. Weißt du, richtig klug.
Kennst das du ist sichtlich. Ja, ist clever, damit du auch schön mal, damit du am Kacken bleibst zu Hause, schön was machst.
Ja, das ist wirklich gut. Ich bin rückfällig geworden.
Bist du wieder am Schmauchen?
Nein, mit meiner Sucht. Und diesmal ist es so schlimm, dass ich es wirklich bereue, es wieder gemacht zu haben. Weil die Geschichte, die daraus entstanden ist, wirklich sehr abfuck ist, Alter. Nasenspray, Bro.
Es ist wieder da?
Ja, ich hab mir, ich Idiot, 2 Monate lang Nasenspray gegeben, weil ich erkältet war und dann, oder es war nicht mal Erkältung, die Nase war ein bisschen zu und ich hole mir mal Nasenspray und ja, das reicht ja dann nur abends vorm Schlafen gehen. Morgens mache ich mal präventiv auch nochmal, jetzt mittags und jetzt auch mal so zwischendrin. Und ich war ja in Thailand, Bro, und ich habe die übelsten Ohrenschmerzen bekommen. Jetzt bin ich da halt zum HNO. Und dann habe ich ihm gesagt so, hey, ich benutze halt das Nasenspray und ich habe halt übermorgen Flug. Und dann hat er gesagt, wie lange benutzen Sie das schon? Und ich so, ja, schon 2 Monate. Und dann hat er gesagt, das ist überhaupt nicht gut. Und dann hat er reingeguckt, Alter, in diese Nebenhöhle und es war alles voller Schleim. Und
richtig reingeschissen in die
Nebenhöhlen. Richtig reingeschissen in die Nebenhöhlen. Und er hat zu mir gesagt, das kann jetzt Wochen bis zu Monaten dauern, bis es wieder normal wird. Alter, und ich mach die ganze Zeit so fucking Nasenspülen mit Emsersalz und dann so ein Cortison-Nasenspray, damit sich das, aber es ist immer full an den Seiten, die Ohren sind zu, ich habe am linken Ohr voll die Schmerzen und ich habe ja so eine krumme Nasenscheidewand, die muss ich jetzt wahrscheinlich operieren lassen, aber ey, Alter.
Du hast eine krumme Nasenscheidewand, ist das überhaupt möglich?
Krumme Nasenscheide, ja, kann man es Wand nennen oder Dreizimmerwohnung? Ich weiß es nicht, aber es ist, aber das ist voll scheiße, Basti, Alter. Es ist wirklich, Bro, meine Nase ist die ganze Zeit, das nennt man so einen Rebound-Effekt, dass es halt trotz des Nasensprays immer noch anschwillt oder noch mehr anschwillt und es geht halt nicht mehr weg. Und ich muss das die ganze Zeit spülen, ich muss so Cortison-Spray nehmen, die haben mir sowieso dort auch Cortison gegeben, damit es zurückgeht und diese Kanäle frei werden und ich im Flugzeug halt nicht die Todesschmerzen bekomme. Aber ich habe das echt unterschätzt, Alter.
Hast du mal die größte Lüge gehört, die in jeder Apotheke erzählt wird? Habe ich lustigerweise gestern noch gepostet bei Instagram. Wissen Sie aber schon, dass Sie das nur 2 Wochen nehmen dürfen, ne?
Nee, 7 Tage.
Das ist der
Tage,
Klassiker.
Nicht 2
7 Wochen. Tage, 7 Tage. 7 Tage. Und du kaufst dir gerade 8 Flaschen. Während die Frau das sagt, schiebst du dir in jedes Nasenloch eine Flasche rein und sagst, ja, 7 Tage auf jeden Fall. Ich glaube, die Zahl der Nasenspray-Abhängigen in Deutschland ist wahrscheinlich höher als die der Kokain- und Alkoholabhängigen. Also Nasenspray-abhängig, ich hatte auch lange Zeit einen Hang dazu. In letzter Zeit komme ich ohne klar. Aber es gibt ja kaum ein Gefühl, was schrecklicher ist als zu Nase. Also ich glaube, Schusswunde, ich bin selten angeschossen worden, aber ich würde eher Schusswunde als zu Nase nehmen. So eine Kugel in der Brust oder Schulter oder so nehme ich noch. Aber zu Nase, ich finde auch die Formulierung zu Nase. Verstopfte Nase ist einfach wahnsinnig ätzend, wenn man einschlafen möchte. Oh, du liegst auf der Seite, ein Nasenloch, weißt du, dass ich so auslacht. Das eine Nasenloch geht, da atmest du durch und das andere Nasenloch ist einfach wie so ein Abfluss verstopft. Boah, das schlimmste Gefühl, ey. Das schlimmste
Gefühl. Ja, aber du kannst ja diese Schleimhäute dauerhaft schädigen. Weißt du, auch Nasenbluten bekommen.
Genau, und deswegen sollte man das auch nicht machen, liebe Kinder.
Aber jetzt kommt der Hammer, Digga. Weißt du, ich habe gestern Morgen diese Nasenspülung gemacht, okay, mit diesem Emsersalz, ja. Und weil jetzt so komplett durchgespült und versucht hat, so. Dann kurz die Nase nochmal geputzt und dann dieses Cortison-Spray und dann so 2 Stunden später, Alter, bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Okay, jetzt bin ich an dieser Beinbeugemaschine, wo du so halt auf dem Bauch liegst und neben mir ist so eine bisschen ältere Frau und die hat, ich weiß nicht, ich glaube Butterfly oder so, an dieser Butterfly-Maschine hat die trainiert und ich mache so meine Beinbeuger im Liegen. Und dann habe ich so meinen Körper aufgerichtet, Digga, und aus meiner Nase kam nochmal einfach so 1 Liter raus.
Aber wirklich. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich mache auch gerne Nasendusche, wenn ich so leicht erkältet bin. Ja. Ist übrigens große Empfehlung an alle. Es gibt kaum was Besseres. Ja. Das Problem ist, du musst danach, also wirklich, musst du theoretisch dich auf dein Bett legen und den Kopf übers Bett leicht hängen lassen. So, Alter. Also so über die Bettkante. Ja. Weil dann nimmst du mit dem Kopf eine Position ein, wo irgendwie, du hast irgendeine Kurve im Kopf, Nebenhöhlen, irgendwo da. Da liegen einfach nochmal 200 Milliliter Salzwasser drin, die du nicht spürst, bis zu dem Moment, wo du dieser, also zum Beispiel, mir ist einmal passiert, dass ich meiner Frau irgendwas eingießen wollte und dann den Kopf so runtergenommen habe und in dem Moment einfach so ein Schuss aus Salzwasser, der aber schon so 6 Stunden in meiner Nase war, so auf den Tisch klatschte.
Ja.
So als hätte ich gerade gekotzt. Und das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich nicht schön.
Weißt du, wie mich die Frau angeguckt hat? Und dann habe ich so getan, als hätte ich geschwitzt. Ich so,
ist aber heiß hier drin. Bobby Williams wurde ja letztens bei der WM vorgeworfen, dass er Kokain in der Nase gehabt hätte.
Wer?
Ja, also Robbie Williams, der durchaus gerne Kokain genommen hat früher, aber mittlerweile, soweit ich weiß, clean ist, hatte er ein Interview mit, ich glaube, Klopp und Kerner und Thomas Müller oder so. Und dann stand er da in der Mitte nach seinem Halbzeitauftritt bei dem WM-Finale, das du ja nicht gesehen hast. Und dann fiel ihm, und das konnte man in der Aufnahme nicht genau sehen, ein Stück weißes Pulver oder weißes Stück auf sein Mikrofon. Und er hob das von dem Mikrofon ab. Und wollte das wohl fallen lassen und pappte es sich dann in die Stirn. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich nicht mitgekriegt habe. Das ist dann in jeder Zeitung auf der ganzen Welt. Und dann wurde halt überall getitelt, Robbie Williams fällt Koks aufs Mikrofon und so. Und am nächsten Morgen hat er ein Video gepostet, dass es wohl ein Minzbonbon gewesen wäre, dass er fast fertig gelutscht hätte. Dass ihm, ja, und man sieht dann in der Aufnahme auch, dass es ihm wahrscheinlich aus dem Mundwinkel rausgefallen ist. Aber wie Robbie nun mal ist, hat er auch ein lustiges Video dazu gepostet. Also hat jetzt sich drüber lustig gemacht. Weil ganz ehrlich, der Typ ist ein Rockstar. Wen würde schocken, wenn der kokst? Wäre ja nicht schlimm. Also ist ja jetzt nicht so, dass er, Robbie, pass doch mal deine Gesundheit auf.
Ich guck mal kurz das Video. Warte kurz.
Man kann es in der Aufnahme schwierig sehen, aber wahrscheinlich war es ein Minzbonbon. Sonst, wenn es Koks gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch zerfasert. Aber er hat sich das Ding halt blöderweise in der Live-Aufzeichnung an die Stirn gepappt.
Nee, das ist aus seinem Mund. Das ist aus seinem Mund gefallen. Ich habe gerade hier in Zeitlupe das angeguckt.
Ein großer Aufreger während der WM. Ein großer
Aufreger.
Ja,
aber Koks ist ja jetzt auch kein, also ist ja kein Stein, der da rausfällt, weißt du?
Wahrscheinlich nicht. Solche Sachen machen du und ich ja nicht.
Nein, das, gute also, das würden wir nie...
im Leben! Wie du mal
nein, sagst. Aber das ich? Ist, also... Ich glaube, Digga, jetzt stell dir mal vor, ich auf Kokain.
Ja, das wäre nicht gut.
Stell dir das jetzt aber bitte, Basti, stell dir das doch mal vor. Ich, kaputter Mensch.
Du wärst einfach türkischer Scarface.
Oder?
Das wäre exakt so. Scarface, genau. Du würdest dann da mit deiner Superpistole sitzen vor diesem Haufen auf Koks und Hello to my little friend brüllen und durch die Wand schießen.
Aber ich könnte, glaube ich, mit meiner Nasenschleimhaut, Alter, so viel Fläche, wie ich da drin habe.
Ey, du könntest komplett Südamerika leer sniffen, da bin ich mir sicher. Aber wenn du Drogenkurier wärst, wäre natürlich ganz gut. Man würde dich losschicken mit so einem Rucksack voller Koks. Wenn dann die Bullen in den Flixbus kommen, mit dem du über die Grenze bei Nimwegen fährst oder so, würdest du einfach einmal schnell das Näschen in die Tüte halten, das einfach wegsniffen.
Guck mal, wenn ich ins Gefängnis komme, würden sie mir nicht in mein Arschloch gucken, sondern in die Nase.
Und dann da einfach so ein Ketten, so, weißt du, so ein Butterfly-Messer aus der Nase holen. Oh ja, das habe ich da vergessen. Entschuldigung, tut mir leid.
Boah,
das ist ja eine der häufigsten Sachen, dass Leute in ihrem Arsch Sachen ins Gefängnis schmuggeln.
Gefängnisportemonnaie.
Das Gefängnisportemonnaie.
Das nennt man das Gefängnisportemonnaie, wirklich.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas nochmal anfassen würde, was jemand in seinem Popoloch hatte. Ich glaube nicht. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, was Leute da so rein und wieder rauskriegen. Das Ding ist ja, das habe ich ja in der Show auch mal gehabt, dass ich jemanden hatte, der dann erzählte, was sie, die arbeitete irgendwie in der Urologie oder Notaufnahme oder so, und dann erzählte die, was Leute alles im Arsch hatten. Colaflaschen, Feuerwehrauto, Zucchini. Und dann manchmal ist das Problem, Leute schieben was rein, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es noch so, gutes, angenehmes Gefühl, und dann macht so ein Flupp und dann ist es weg. Und dann zieht es sich halt hoch. Und dann kann man wohl nichts mehr machen, weil dann die Darmbewegung dazu führt, dass es nicht rauskommt, sondern rein.
Jetzt überleg doch mal, Basti, was für ein Moment das ist, wenn du das machst zu Hause so und du denkst dir so, ja, komm, ich schieb mir jetzt die Cola. Ich schieb mir jetzt die 0,5 Liter Cola. In den Arsch und dann machst du rup.
Und das ist dann der Moment, wo dir klar wird, die 15 Cent Pfand kriegst du nicht wieder.
Das ja, aber ist, überleg mal, es sind 25. Guck mal, da merkt man, dass du nie Pfand abgibst, Lan.
Kommt drauf an, Plastik oder Glas?
Nee, also ist Mehrweg auf jeden Fall. Also Einweg. Einweg.
Einweg. Es kommt nicht wieder. Das ist richtig.
Das ist auf jeden Fall Einweg, Alter.
Das ist aber Einweg, ja. Jetzt, es geht nur rein, es kommt nicht raus.
Aber Basti, überleg mal, was für ein Moment das ist, dass du jetzt sagst, fuck, ich muss jetzt, ey, dann versuchst du es, ich glaube, man versucht dann erstmal selber. Ich glaube, erstmal denkt man sich so, ist es jetzt wirklich da drin? Und dann schickst du nochmal so deinen Finger in den Arsch und spürst du den Flaschenboden, du so Scheiße.
Ich glaube, es ist auch extrem schwierig, dann mit irgendwelchen Objekten darin rumzufummeln, weißt du?
Oh Mann,
also, wie willst du, stell dir mal vor, du gehst ja mit einem Pfannenwender rein oder so, um das da rauszubröckeln. Das ist schon eine ganz schöne Nummer.
Also, ich glaube, das wird dann mit Haken. Oh mein Gott, wie schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Also, du hast es nicht gerade gegoogelt, oder?
Nee, ich hab, nee, aber mit was soll man das denn sonst machen?
Ich denke, wenn es zu groß ist, müssen sie einen Bauchraum aufmachen wahrscheinlich, oder?
Bro, die keine sagen Ahnung, ja nicht zu dir,
jetzt einfach jetzt das Arschloch wieder raus?
Und jetzt pressen, das sagen die ja nicht zu dir, Digga. Du musst da halt, die müssen das dann halt so mit chirurgischen Mitteln, aber den Arsch kannst du ja nicht aufschneiden.
Dammriss, Mädchen oder Junge, und du sagst Colaflasche. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ist, also ich kann das, ich habe nie ganz nachvollziehen können, welchen genauen Lustgewinn Menschen dadurch empfinden. Aber gut, jeder Jeck, wie hat meine Oma schon gesagt, jeder Jeck ist anders. Und die Colaflasche, wenn die einmal drin ist, dann ist es wirklich schlecht.
Ja, und deswegen ist auch der Slogan, you can't beat the feeling. You can't beat the feeling. Hi, ich habe eine 0,5 Liter Fanta-Flasche in meinem Arsch. Oh nee, es war Cola.
Wer hat mir das denn mal erzählt? Ich habe das jetzt aber wirklich zum Abschluss, die Geschichte, aber ich kannte mal jemanden, ich kriege das nicht mehr zusammen. Aber ich kannte jemanden, ein Mädel, die war mal bei einem Mann eingeladen, ein Paar. Und die kam dorthin und sie war mit der Frau befreundet, okay? Und und dann war wohl, die Freundin musste irgendwas machen und der Freund saß so auf dem Sofa und spielte irgendwie Videospiele und hat sie dann so ganz creepy angeguckt und hat sich dann, während sie dort saß, hat er sich so die Hose runtergezogen und sich so Liebesperlen aus dem Arsch gezogen. Und das war für sie wohl unendlich traumatisch, was ich nachvollziehen kann. Das würde mich irritieren bei so einem Treffen mit dem Freund einer Bekannten, weißt du, wenn du da so sitzt und was? Die Freundin ist nochmal kurz was? Auf dem Klo. Und er hat sich einfach so eine Perlenkette aus so Liebeskerlen aus dem Hintern gezogen und fand das wohl als, vor ihr, er fand das wohl als, er dachte, das wird gut rüberkommen. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, kam nicht gut rüber.
Ey, warte mal, Digga, aber das ist ja hardcore to the penis übergriffig, Alter. Du kannst doch nicht einfach.
Hardcore to the penis übergriffig, das ist richtig, das ist der juristische
Fachbegriff. Du kannst doch nicht einfach von einem fremden Menschen, oder auch wenn du den Menschen kennst, Alter, einfach die Hose runter. Erstmal, das ist ja schon creepy.
Ich würde das unter Exhibitionismus fassen. Wobei ich mal lernen musste, das habe ich dir, glaube ich, damals aber erzählt. Ich fuhr mit dem Auto so Kölner Hauptbahnhof die Ecke rum und musste an der Sparkasse Geld holen und dann stand da einfach eine komplett nackte Frau. Komplett nackt. Mhm. Die hatte ein psychisches Problem offensichtlich. Weiß nicht, ob es eine Obdachlose war, aber die hat sich komplett ausgezogen und dann kam die Polizei und hat mit der gesprochen und dann hat sie sich auch wieder angezogen. Die haben die nicht festgenommen oder so. Und dann bin ich 5 Minuten später mit einer roten Ampel gefahren, frag mich nicht warum, und wurde genau von diesen Polizisten, die ich vorher mit dieser Dame gesehen hatte, angehalten. Und dann wollten die von mir 100 Euro haben, glaube ich, für die rote Ampel oder so. Und dann habe ich gesagt, was war denn da vorhin eigentlich los? Also ist das denn erlaubt, dass man sich nackig auszieht auf der Straße? Und dann sagten die mir, mögen das bitte die Leute, die uns zuhören und Polizisten sind, ich kann das nicht beweisen, haben die mir gesagt, Exhibitionismus, also als Straftat, gibt es nur bei Männern, nicht bei Frauen. Du kannst dich als Frau theoretisch nackig ausziehen, das ist, wird nicht als Exhibitionismus gewertet, weil dein Körper nicht als bedrohlich wahrgenommen wird, aber bei Männern ist es eine Straftat. Das war das, was der Polizist zu mir sagte. Ich will jetzt nicht irgendwie hören, ja, Bielendorf erzählt ja Scheiße, das hat er zu mir damals gesagt, ich war auch irritiert, ich habe es aber nie überprüft.
Du hast recht. Frauen können sich nicht nach dem klassischen Paragraphen für exhibitionistisch strafbar machen, da dieser im deutschen Strafrecht auf Männer beschränkt ist. Stattdessen kommen bei vergleichbarem belästigenden Verhalten andere Strafbestände wie die Erregung öffentlichen Ärgernisses oder sexuelle Belästigung in Betracht.
Das ist also, irgendwie komisch,
es
oder?
Ist strafbar, was sie machen, aber nicht unter Exhibitionismus. Weil Exhibitionismus ist Strafbarkeit 183 StGB und das andere wäre halt Erregung öffentlichen Ärgernisses. Sexuelle Belästigung 184 StGB. Das ist dann wahrscheinlich so, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Falle, die die beim Staatsexamen machen.
Okay, dass weißt man du? Das als bei Jurist der wissen muss, obwohl das gehört ja, ja zu ja, Sachen, so eine die man sich leicht merken kann, weil die so schräg ist. Ja, das, das ist so ja wie in Arizona dürfen Pferde nicht in einer Badewanne sitzen. Das ist ein ähnliches Gesetz, wo du so denkst, wie kommt man auf sowas? Also warum sollte eine Frau, die sich irgendwie nackig auf der Straße auszieht, warum sollte das nicht unter Exhibitionismus fallen? Aber gut, ja, wenn ja, dann Erregung öffentlich Ärgernis ausmachen kann.
Ich glaube, die Erklärung ist, die Handlung ist das Zeigen der Genitalien oder sexuelle Handlung von unvorhergesehenen fremden Menschen ohne deren Zustimmung. Das ja gut, ist die Definition.
Das ist ja in beide Richtungen möglich.
Erregung öffentlichen Ärgernisses gilt geschlechtsneutral und bestraft sexuelle Handlungen in der Öffentlichkeit, die geeignet sind, andere öffentlich zu ärgern und das Schamgefühl zu verletzen. Also, wenn du sagst, ich will mal meinen Nachbarn so richtig ärgern, dann sagst du, jetzt hau ich mal ganz kurz die Hannelore weg. Und sexuelle Belästigung ist, greift bei körperlichen, sexuell bezogenen Handlungen die eine andere Person belästigen. Ja, aber Alter, so, also Jurist zu sein ist, also ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist schon richtig schwer, Alter. Wenn du echt mal überlegst, so die ganzen Unterschiede, StGB, BGB, das, und das ändert sich ja auch hin und da und alles, was du beachten musst, das eine, wenn du das anwendest, geht das andere nicht.
Ja, und deswegen ist KI in sowas zum Beispiel sehr gut, weil ja nichts nach engeren Regelkostümen verläuft als Juristerei. Es läuft ja alles nach einem Regelkatalog. Der ist ultra komplex, aber für eine KI natürlich nicht. Das heißt, wenn du den Straftatbestand oder sonst was hast, dann kann eine KI innerhalb von einer Sekunde alle Präzedenzfälle raussuchen, alle Vergleiche machen und alle Lücken in beispielsweise einer Anklage finden. Deswegen ist Jura gerade ein Fach, was besonders, glaube ich, durch KI ziemlich bedroht ist, weil das halt in Anführungszeichen auszuhebeln ist. Hatte ich zumindest so verstanden. Weil das ist ja, also du hast natürlich Interpretations- und Ermessungsspielraum in Jura, aber auch nicht ultra viel, sondern es orientiert sich am Gesetzestext. Und der ist natürlich umfassend, du weißt ja, wie dick das BGB und so ist, aber das ist ja das, was eine künstliche Intelligenz am wenigsten limitiert, also Masse an Informationen. Das ist ja für eine KI kein Problem. Kreativität ist ja vielleicht, könnte man sagen, eher ein Problem. Aber die Masse an Informationen ist auf jeden Fall kein Problem. Also eine KI kann jeden Präzedenzfall der Menschheitsgeschichte raussuchen innerhalb von einer Sekunde. Zum Beispiel, aber wenn du jetzt einen Gerichtsfall hast oder so.
Mhm. Es ist in Deutschland, Kanada, Australien, Brasilien und Singapur erlaubt, dass Anwälte und Juristen künstliche Intelligenz einsetzen. In Deutschland ist aber so, es ist erlaubt unter Beachtung berufsrechtlicher Pflichten unter Datenschutzgrundverordnung. Natürlich, in Deutschland ohne Datenschutzgrundverordnung geht gar nichts.
Bruder, ohne Datenschutz.
Aber DSGVO, Motherfucker. Yes.
Das hat uns schon so oft gerettet, ne? Das ist so toll, dass es das gibt. Heute muss ich meiner Krankenversicherung noch ein Dokument ausfüllen, das sie mir per Mail geschickt haben und dann per Mail geschickt haben. Ich wollte eine ich wollte einen englischen Beweis dafür, dass ich eine Auslandskrankenversicherung kriege.
Was meinst du, eine englische?
Ich bin ja versichert und ich habe eine Auslandskrankenversicherung. Ich bin weltweit versichert. Wenn ich jetzt irgendwie mal im Urlaub einen Unfall habe, dann ist meine Krankenversicherung zuständig. Und ich wollte halt für meinen Urlaubsort ein Dokument haben, auf dem steht auf Englisch: I'm health insured globally, bla bla blub. Da sagte die Frau, ja, das kann ich Ihnen leider, weil Sie fahren ja schon ganz bald, kann ich Ihnen das natürlich ausstellen, aber ich darf Ihnen das nur postalisch zuschicken, weil Sie haben ja keine Erlaubnis für E-Mail-Zusendung gegeben, als Sie den Vertrag gemacht haben. Weil man will ja nicht die ganze Zeit von seiner Krankenkasse mit so E-Mails zugekleistert werden. Deswegen kriege ich Post, also kriege ich Werbung immer per Post. Und dann sage ich so, ja, okay, aber ich erlaube Ihnen jetzt, dass Sie mir dieses Dokument schicken, dieses Health Insurance Globally Ding. Ja, das geht leider nicht. Sie müssen mir da ein Dokument zurückschicken. Ich sage, okay. Ich schicke Ihnen also gleich eine E-Mail mit dem Erlaubnisdokument, dass ich Ihnen E-Mails schicken darf. Ich so, ja, aber ist das nicht, wenn Sie mir die E-Mail mit dem Dokument schicken, haben Sie doch schon gegen meine bisher nicht erteilte Erlaubnis verstoßen. Ja, Sie müssen mir das dann zurückschicken. Also ich musste die haben mir eine E-Mail geschickt mit der Aufforderung, dass ich Ihnen unterschrieben zurückschicke, dass Sie mir E-Mails schicken dürfen. Das ist DSVGO. Das ist wirklich deutsche Regelhörigkeit par excellence, wo du denkst, dümmer geht's nicht mehr. Das ist so absurd.
Es ist wirklich, ja, aber es geht darum, jetzt, die Erklärung ist ja folgende.
Ah, ja.
Dass du die Erlaubnis gibst, dass sie dir so wichtige Dokumente wie die Health Insurance per E-Mail zusenden dürfen. Yeah. Also es geht nicht darum, dass sie dir überhaupt keine E-Mail zusenden dürfen. Ich finde es auch schwachsinnig, sorry. Also ich habe Gott sei Dank eine App von meiner Krankenkasse. Und das Ding ist, wenn ich so etwas brauche, dann laden die das einfach auf die App und dann kann ich das über die App unter Dokumente oder Nachrichten einfach drauf zugreifen. Aber die schicken es mir auch nochmal per E-Mail, weil ich das damals erteilt habe.
Ja,
aber Auslandskrankenversicherung
ist ein sinnvolles Ding, aber in Deutschland gerät das halt öfter aus Kontrolle, ne? Also das ist
ja
wirklich,
das ist
so
deutsch. Ist wirklich out of ja, das ist richtig EU. Das ist ja EU.
In Kindergärten darf man keine, also wenn nicht alle Eltern zugestimmt haben, darfst du im Kindergarten kein Foto machen, weil ja ein Kind drauf sein könnte, wo die Eltern den Datenschutz beantragen. Das heißt, es gibt dann von ganzen Feiern und Veranstaltungen im Kindergarten keine Bilder mehr.
Ja.
Weil ein Elternpaar von 15 Elternpaaren sagt, nö, wir wollen aber nicht, dass die Yasemin auch zu sehen ist. Ja, dann, weiß ich nicht, tu eine Tüte über den Kopf. Das ist so absurd.
Du bist so ein Bastard.
Ja, ist so absurd. Es gibt von diesen ganzen Veranstaltungen, bei meinem Patenkind zum Beispiel, gibt es nicht ein Bild, weil die dürfen keine Bilder machen. Wenn da irgendwie Kinderkarneval ist oder Kindersommerfest oder so, werden keine Bilder gemacht. Weil ein Elternpart nicht zugestimmt hat von den 15 Elternparts, die ihre Kinder in dieser Schmetterlingsgruppe oder wie das heißt haben. Das ist doch absurd.
Aber weißt du was? Ich habe auch keine Zustimmung gegeben.
Ja, natürlich nicht. Weil du ein Destruktor bist. Weil du Beef willst.
Nee, aber nein, ich gebe dir da vollkommen recht, Bro. Also manche Sachen sind echt übertrieben, Alter. In unserer Kindheit, Schulfeste, Klassenfotos, etc.
Wie happy bist du, dass du die noch hast, dass deine Eltern da noch was von haben? Von dir, der kleine achtjährige Özcan mit der Clownsnase am Kinderkarneval von der Grundschule.
Hose unten vor der Lehrerin stehen
genau,
und sagen, hey, hallo,
es geht
ab.
Dein erster Jugendarrest. So die Sachen, an die man sich erinnert halt.
Ja, nee, aber du hast recht. Also das ist total übertrieben. Ich verstehe es auch nicht, warum. Manche Sachen, diese Datenschutzgrundverordnung ist, also auch bei den Shows, wenn du ein, das steht ja auf den Tickets, dass du, muss ja draufstehen, dass du Videos und Fotos machen wirst.
Hat sich auch eine, ich habe letztes Jahr mein Programm ja aufgezeichnet. Unsere beiden Programme werden ja jetzt relativ bald bei RTL gezeigt. Du im August, ich im September, glaube ich, ne?
Ja.
Und weißt du dein Datum? Ich auch nicht aus dem Kopf, aber dein Programm wird Ende August gezeigt, meins wird Ende September oder Mitte September gezeigt. Und wir hatten ja beide eine TV-Aufzeichnung dazu. Mit Kameras, die sichtbar im Raum waren. 1. August. Fantastisch. Ist ja schon ganz bald. Ne? Wahrscheinlich ist die Folge hier schon raus dann. Okay.
Ja, da ist sie schon raus.
Da ist sie schon raus. Gut, dann hättet ihr es sehen können. Meins wird, sage ich euch nochmal Bescheid. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Na, warte mal, ich guck mal kurz. Da hat sich eine beschwert, da hängen draußen, weißt du, war ja große TV-Aufzeichnung mit Kameras und draußen hängen Schilder mit, hier wird heute TV aufgezeichnet und so. Da hat mir eine bei Eventim einen Stern gegeben, weil sie das ja nicht weil sie ja beim Kartenkauf nicht einverstanden war, obwohl auf der Karte große TV-Aufzeichnung stand. Da denkst du auch so, die können sie auch nicht mehr helfen, ey. Was ist dein Problem? Also, wenn ich mir eine Karte kaufe für große TV-Aufzeichnung, kann ich mich nicht beschweren, dass in dem Raum Kameras sind. Also wenn ich jetzt vom Mossad gejagt wäre, dann gehe ich besser halt nicht zu sowas hin.
Aber weißt du, dass ich mal, das habe ich auch in meiner Show, diese Nummer, weil das wirklich passiert ist, weil ich habe ja schon immer diese Abschiedsvideos gemacht. Und das ist jetzt, ey, das ist bestimmt 8 Jahre her oder so. Ich habe ein Abschiedsvideo gemacht, das war in Wuppertal. Und dann hat mir eine Frau geschrieben an dem Abend, auf Facebook war das damals, und hat dann gemeint, Özcan, vielen Dank für das Beweisvideo. Okay. Weil die Verlobte saß in der dritten Reihe mit einer anderen Frau und seinen Arm so über sie. Und das sage ich die ganze Zeit. Also ich sag das jetzt auch immer am Ende meiner Shows, das ist so als Running Gag mäßig, aber es ist ja wirklich passiert. Dann sage ich halt auch immer so, hey, also falls jetzt jemand im Sitz, der nicht neben euch sitzen sollte, weil das und das, das ist schon heftig.
Es gibt den Fall, das kann ich zum Abschied noch ganz kurz erzählen, dass mal jemand in den USA, der wegen Mordes, glaube ich, angeklagt war, ich glaube, der war sogar schon auf der Death Row oder zumindest lebenslange Haft verurteilt. Der wurde entkräftet, also der Mordvorwurf, weil zum Zeitpunkt, also der hat behauptet, er wäre zum Zeitpunkt, in dem der Mord stattgefunden ist, bei einem Footballspiel gewesen. Dafür gab es aber keine Beweise mehr. Oder Baseball, eins von beiden. Und dann hat man in dem Prozess, es gibt eine Show mit Larry David, das ist der Erfinder von Seinfeld. Mir fällt der Name gerade nicht ein, wie die heißt. Oh, fuck. Ganz bekannte amerikanische Comedy-Show. Könnt ihr mal googeln. Larry David. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Und dieser Mann, also Larry David hat einen kurzen Clip für seine Fernsehshow, das ist so eine 30-Minuten-Comedy-Show, sowas wie Pastewka oder so, hat er bei diesem Baseballspiel gedreht. Und ein Wink des Schicksals, ein unglaublicher Glücksfall, ich meine, da waren 60.000, 70.000 Leute bei dem Baseballspiel, dieser Mann, der behauptet hat, dass er eben den Mord nicht begangen haben kann, weil er mit seinem Sohn bei diesem Baseballspiel war, ist in einer dieser Aufnahmen zu sehen, von der Fernsehsendung. Das heißt, das Gericht hat die gesamten Aufnahmen von dem Tag in dem Baseballstadion von dieser Fernsehsendung kommen lassen, oder von dieser Serie von Larry David, hat sich das angeschaut und man sieht den Mann dort sitzen. Damit hat er es geschafft, aus dem Knast zu kommen oder aus der Anklage rauszukommen. Weil er halt beweisen konnte, ey, ich kann den Mord nicht begangen haben, ich habe mit meinem Kind im Stadion gesessen, man sieht mich dort. Kannst du dir mal die Größe des Glücksfalls vorstellen, was für ein Glück das gewesen sein ist?
Das ist echt hart. Aber darf ich dir noch eine ganz lustige, jetzt wirklich zum Abschluss, eine ganz lustige Geschichte erzählen, die ich damals gelesen habe. Sagt dir Operation Flagship etwas?
Noch nie gehört.
In den USA, das ist eine der geilsten Ideen, die die Polizei je hatte. 1985 haben die Amis, also die, da waren irgendwie unzählige Marshals und keine Ahnung, Deputies etc. involviert, und die waren so verkleidet als Cheerleader, als Taxi, weißt du, die hatten so Smoking an und allem drum und dran, und haben einfach 3000 gesuchten Kriminellen Super Bowl Karten geschickt.
Ah, oh, ja. Ja.
Und die sind dann alle zu dem Spiel gegangen, so zu einem speziellen VIP-Bereich, weißt du?
Das ist auch und, richtig lustig.
Und dann standen die halt alle in der Reihe und wurden dann halt immer, haben sich dann so eingetragen, dann haben die gesagt, komm, wir bringen sie nach vorne, und hinten haben sie die einfach festgenommen und dann in den Bus rein, Digga, und haben da halt unzählige Leute, 167, also 3000 Einladungen haben die geschickt, 167 sind dann gekommen und wurden dann festgenommen. Aber das finde ich so lustig.
Das ist ein richtig cooler Move. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wo schickst du an den gesuchten Kriminellen eine Einladung für den Super Bowl? Wahrscheinlich an die alte Adresse oder so und hoffst, dass die irgendwie weitergeleitet wird oder sowas.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, die gesuchten Kriminellen haben ja trotzdem irgendwo einen Wohnort. Also wenn ich gesucht bin, ich habe ja einen Wohnort, aber ich bin halt einfach nicht zu Hause. Und der meinen Briefkasten leert, oder die Kumpels, die immer sagen, hey, der ist nicht da, keine Ahnung, sagen so, hey, Alter.
Karten, Digga.
Du hast Super Bowl-Tickets, Alter. Und der so, was? Ja, Mann, der hast ein Gewinnspiel oder irgendwie per Zufall. Und die sagen, hey, wir haben, und das war ja 1985, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Möglichkeit. Ja,
die Leute waren noch nicht so drauf vorbereitet auf solche Tricks. Die Serie, von der ich gerade sprach, übrigens genialer Fall von der Polizei, das ist wirklich lustig. Die Serie, von der ich gerade sprach, hieß übrigens, ich habe es gerade schnell gegoogelt, Curb Your Enthusiasm oder im Deutschen Lass es, Larry, was eine beschissene Übersetzung ist. Tolle Serie, könnt ihr ja alle mal gucken. Und wenn ihr den Fall googelt mit dem Mann, der vom Mord freigesprochen wurde, das ist wirklich dort passiert. Also der ist nur freigesprochen worden, weil er zufällig im Kamerabild saß. Der Typ hat viel Glück gehabt. Ihr habt auch viel Glück gehabt, weil Bratwurst und Baklava geht nicht in die Sommerpause, ihr kleinen Mäuse. Diese Folge kriegt ihr hier serviert auf dem Tablett mit Liebe. Verstehst du? Mit Liebe in euer Öhrchen.
With the love.
With the love.
Eine Stunde, 15 Minuten, Basti. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Ist lustig, wir haben nämlich vorher gesagt, wir machen eine richtig kurze Folge, weil du bist fertig und bist kurz auf dem Absprung. Aber wir sind so geil, wir sind so hart, wir geben den Leuten einfach, was sie brauchen, dass wir da einfach dass wir keine Kurve machen für die Leute, sondern wir ziehen einfach durch. Ne? So sind wir nämlich.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schiebe mir jetzt erstmal eine 1,5 Liter Cola-Flasche in den Arm.
Richtig geil. Richtig geil.
Und dann gehe ich mal einfach Netflix gucken danach, okay?
Scheiß mal ein bisschen Fun. Passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Kauft euch noch Tickets für die Shows in Berlin und Stuttgart. Gibt's bei Ticketmaster. Wir freuen uns auf euch. Guckt euch das Programm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Gibt's ja auch in der RTL-Mediathek.
Ah, und Basti's in the Box.
Ja, ja,
genau. Und kauft euch, ey Leute, also wir sagen immer kauft euch, aber würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch zu unseren Solos kommt. Also Game Changer von Basti und VIP von mir.
Das ist richtig.
Wir freuen uns.
Ich habe gerade Tickets für Städte in Verkauf gegeben, die ich noch nie gehört habe. Wirklich. Also Randstadt, Baumstadt oder so, Gersthofen, alles noch nie gehört. Aber jetzt im Vorverkauf, ihr könnt kommen. Wenn ich die Stadt finde, komme ich dahin. Seid geküsst, passt auf euch auf. Tschüss und ciao, Kakao.
Bye, bye.